klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven.
Advent, Advent, der Kopf brennt. Geschenke organisieren, Plätzchen backen, Nikolausstiefel füllen und ganz nebenbei soll man im Job auch noch performen. Willkommen in der Vorweihnachtszeit und willkommen beim Mental Load.
Das klingt nach dem unsichtbaren Projektmanagement des Alltags und tatsächlich, Studien zeigen, dass 43% der Frauen sagen, sie sind hauptsächlich für Organisation und Planung in der Familie zuständig. Bei den Männern sind es nur rund 18%.
Dabei geht es nicht darum, wer mehr arbeitet, sondern es geht um das Mitdenken. Und das passiert oft automatisch, weil man es gelernt hat, dass es sonst keiner tut.
Genau, Mental Load ist kein reines Frauenthema. Auch Männer erleben Druck, Verantwortung und Überforderung. Nur oft an anderen Stellen, zum Beispiel, wenn sie glauben, sie müssten immer stark, verlässlich und souverän sein.
Und das ist das Spannende. Mental Load ist letztlich kein Geschlechterkampf, sondern eine Frage von Fairness, Wertschätzung und Verteilung.
Also Zeit, das Grenze mal entwirren. Wer trägt was und warum eigentlich?
Und vor allem, wie schaffen wir es, dass niemand den Überblick allein behalten muss?
Hallo,
Ajana.
Da sind wir schon dabei. Hallo, Melanie, nochmal.
Hallo. Und schon mittendrin im Thema irgendwie.
Ja, genau. Hast du jetzt zu viel nachgedacht? Oder haben wir beide zu viel nachgedacht, wer jetzt anfängt, weil wir darüber nicht gesprochen haben? Und dann jeder hat sich verantwortlich gefühlt.
Das hat bei uns ja schon mal gut funktioniert, dass wir uns beide gleichermaßen verantwortlich fühlen. Ja, ist ja im Alltag nicht unbedingt immer so.
Nein, und vor allem, ganz ehrlich, ich habe bis heute, beziehungsweise bis zu dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, nicht mal so richtig gewusst, was Mental Load ist.
Finde ich total super, dass du es einfach zugibst, weil ich glaube, dass es bestimmt noch weitere Menschen gibt, die unseren Podcast hören, die vielleicht von diesem Thema auch noch nie wirklich gehört haben oder die vielleicht schon davon gehört haben und sich noch nicht intensiver damit beschäftigt haben, weil das ist ja durchaus, je nachdem, in welcher Blase wir uns bewegen, durchaus ein interessantes und sehr aktuelles Thema. Und um unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen mitzunehmen, worum es denn eigentlich geht, wenn wir über Mental Load sprechen, können wir ja nochmal so eine ganz kurze Definition von Mental Load hier in den Raum schmeißen, dass es eben um diese unsichtbare Denkarbeit geht, also um das ständige Erinnern, Planen und Mitdenken, auch um das diese Organisation im Alltag. Also als Beispiel jetzt, dass es eben nicht nur darum geht, die Wäsche zu waschen, sondern auch zu wissen, wann genau sie denn gewaschen werden muss, damit Kinder oder Ehepartner oder wer auch sonst noch so mit die Wäsche gewaschen bekommt, sie zu dem Zeitpunkt zur Verfügung haben, zu dem sie sie eben auch brauchen. Und es gibt eben so ungefähr 200 denkbare Aufgaben, die tagtäglich anfallen können. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Pro Person oder grundsätzlich? Oder pro Kopf?
Nein, grundsätzlich. Also grundsätzlich an einem Tag. Und die sind im besten Fall gleichberechtigt aufgeteilt. Wie ist das bei euch? Ist das bei euch gleichberechtigt aufgeteilt? Würdest du das so sagen?
Meinst du, wer wie viel denkt? Also da. Das ist eine gute Frage, weil. Genau, ich habe schon zugegeben, dass ich mit dem Thema mich noch nie so richtig beschäftigt habe. Und jetzt gerade, wenn ich mich beschäftige, da kommen sehr viele Fragezeichen in meinen Kopf. Da mache ich schon diese Denkarbeit sozusagen. Und wenn ich jetzt noch parallel dazu, was ich denke, darüber denken soll, was zum Beispiel mein Mann denkt, das überfordert mich schon, weil ich habe schon genug in meinem Kopf zu denken, um mich noch in seinen Kopf irgendwie reinzusetzen und zu überlegen, ja, was denkt er überhaupt? Ich gehe davon aus, dass der sehr viel denkt, auch weil das ist schon beruflich bedingt sehr anspruchsvoll, was der da tut. Und auch gleichzeitig im Alltag sehe ich, dass der wirklich sehr viel mitdenkt. Und vielleicht manchmal sogar mehr als ich.
Aha, spannend. Das heißt also, wenn wir jetzt mal so in dieser Vorweihnachtszeit bleiben, in der wir ja jetzt sind, wer bei euch macht sich denn Gedanken rund um das Feiern von Weihnachten? Und da meine ich nicht nur das eigentliche Fest, was dann gefeiert wird, sondern die Frage nach, für wen brauchen wir noch ein Geschenk? Was wird eigentlich gegessen? Welche Zutaten brauchen wir, um dieses Essen zuzubereiten? Ach ja, was ist denn eigentlich mit dem Baum? Wer besorgt den? Wann wird der besorgt? Wann wird der aufgestellt? Wann wird der geschmückt? Von wem? Mit welchen Kugeln? Und so weiter und so weiter. Ich sehe an deinem Gesicht schon, ne, da kommt schon so ein Overload.
Meine liebe Melanie, es ist gar nicht so kompliziert bei uns. Wirklich nicht. Also wir teilen das tatsächlich, also wir reden drüber, was Geschenke angeht. Wir sind eine Patchwork-Family. Es ist meistens so, dass wir für alle Familienmitglieder das auch irgendwie halbieren. Und ich weiß vielleicht besser, was meine Teil der Familie braucht und der Holger was seine. Und das ist schon aufgeteilt, ohne großartig drüber zu sprechen. Wenn da Schnittstellen sind, wo wir sagen, okay, dann alle Kinder bekommen das und das, dann ist es auch in Ordnung. Was Baum angeht, ist auch total easy bei uns, weil hier in Buttenheim haben wir einen Weihnachtsbaumtag bei der Feuerwehr, wo du nur an dem Tag Bäume kaufen kannst und dann gehen wir meistens, weil da treffen wir auch viele Nachbarn und sind schön zusammen und dann werden auch diese Bäume dann nach Hause geliefert, also haben wir auch keine Arbeit. Und wenn es um Deko geht, ist auch unkompliziert, weil wir lieben unsere Deko, die wir seit ein paar Jahren haben und gerade haben diese Bedürfnis nicht, das zu ändern. Und was grundsätzlich um diese ganze Organisation Feiertage geht, dann ist das auch irgendwie eingeplant und im Endeffekt zusammen auf Beine gestellt. Wie ist das bei euch, Melanie? Weil du guckst jetzt so.
Bin ein bisschen neidisch.
Nee.
Kann ich mal so direkt ganz offen sagen. Weil es bei uns tatsächlich anders ist. Bei uns ist es so, dass die Hauptdenkarbeit, also ne, von all diesen Fragen, die ich gerade schon mal an dich gestellt habe, die liegt bei mir. Also ich bin diejenige, die es plant, die es organisiert, die es auch managt im Sinne von auch Aufgaben verteilt. Und wenn ich dann Aufgaben verteile, ne, dann ist es auch gar kein Problem. Dann sagt mein Mann zum Beispiel, ja klar, erledige ich. Aber dieses Mitdenken, also das Überlegen, wann brauchen wir denn die Geschenke, weil wir sind ja auch eine Patchwork-Family und ne, sind nicht alle zwingend zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und dann ist die Frage, für wen brauchen wir wann welches Geschenk und bis wann sollte das besorgt sein? Mal von der Tatsache ganz abgesehen, dass so wie bei euch im Alltag ja auch viel los ist, bei uns ja auch viel los ist und dann manchmal die Frage sich auch stellt, wann und wo besorgen wir denn diese Geschenke? Und alles das liegt tatsächlich bei mir und ich verteile dann ne, im Prinzip die Aufgaben, die jemand mir unterstützend dann abnimmt. Und das funktioniert super, aber das andere alles, das ist in meinem Kopf, was manchmal gerade in der ganz knappen Zeit vor Weihnachten, weil nämlich mein Mann kurz vor Weihnachten auch noch Geburtstag hat, zu so ein bisschen ja Overload führt, also oder geführt hat. Ich habe daran tatsächlich, seitdem ich mich mit dem Thema Mental Load beschäftigt habe, angefangen, was zu ändern, zu unser aller Gunsten übrigens. Also es ist ja nicht nur, dass wenn ich als in dem Fall Ehefrau etwas daran für mich ändere, es nur zu meinen Gunsten tun will, sondern auch ne, zugunsten der gesamten Familie, dass auch zum Beispiel ganz viele Konflikte dadurch ja wegfallen, weil wir uns nicht mehr darüber streiten, dass ich an alles gedacht habe und denken musste und dann vielleicht eine Winzigkeit vergessen habe und auf der Winzigkeit dann aber rumgeritten wird, dass das ja jetzt mal ich hätte auch noch bedenken können. Und da habe ich inzwischen kein Interesse mehr dran und habe angefangen, Dinge zu verändern. Aber es, bis vor, ich sag mal, 2 Jahren war das tatsächlich alles in meiner Verantwortung.
Und hast du trotzdem jetzt umgeswitcht und jetzt ist das ein bisschen besser? Oder wie hast du das geschafft?
Ja, wie habe ich das geschafft? Also erstmal, der erste Schritt war es, auszusprechen und deutlich zu machen. Weil, und das finde ich, ist jetzt auch noch so ein ganz wichtiger Teil unseres Gespräches, dass ja es nicht so einfach zu sagen ist, ja, wir Frauen tragen diese ganze Mental Load Last, also diese ganze Denkarbeitslast. Und die Männer machen nichts, weil das wäre ja total unfair. Und das finde ich übrigens in der öffentlichen Diskussion auch sehr unfair, weil wie soll ein Mann denn eine Last mittragen, die er gar nicht kennt und die er gar nicht sieht? Und bei uns war es wirklich so, dass meinem Mann an vielen Stellen gar nicht bewusst war, worüber ich so alles noch zusätzlich nachdenke, damit es am Ende des Tages, ich sag jetzt mal, an Heiligabend einen geschmückten Baum und was zu essen auf dem Tisch gibt. Und das habe ich erstmal sichtbar gemacht. Das heißt, ich habe darüber gesprochen, was alles so für mich zu bedenken ist, damit es am Ende im Ergebnis ja ganz einfach aussieht.
Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist wirklich spannend und interessant, dass das sich auch verändern kann oder darf oder vielleicht sogar soll oder muss. Was mich gerade beschäftigt, eine Frage, wenn wir diese Mental Load anschauen, können wir feststellen, dass Mental Load mit Erziehung zu tun hat?
Ich würde ein klares Ja sagen. Also bin jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob es dazu auch inzwischen eine oder mehrere Studien gibt. Aber in meinem Erleben ist das ganz klar ein Ja. Also ich erlebe durchaus hier, wo ich wohne, ist es halt häufig auch noch sehr ein traditionelles Rollenverständnis von Frauen und Männern. Und da erlebe ich durchaus auch, dass Eltern ihrer nachfolgenden Generation, also ihren Kindern, genau dieses Rollenverständnis auch beibringen. Also dass die Mädchen andere Rollen und damit andere Verantwortung zugewiesen bekommen als zum Beispiel die Jungs. Von daher würde ich sagen, ja, ich kann als Mutter da in meiner Erziehung auch schon ganz viel Grundstein legen.
Und gleichzeitig kann man das, glaube ich, nicht so pauschalisieren, dass die Männer da zu wenig nachdenken im Vergleich zu Frauen, oder?
Nee. Das wird ja in dieser öffentlichen Diskussion sehr gerne gemacht, ne? Also so wie ich das wahrnehme, ist es ja tatsächlich, wie wir es in der Einleitung auch gesagt haben, fast schon inzwischen ein Geschlechterkampf. Und das finde ich so traurig, weil es gibt natürlich auch Mental Load bei Männern. Der sieht halt oft anders aus und der bezieht sich oft auch auf das, was sie beruflich an mentaler Last zu tragen haben, weil sie halt häufig, wenn so traditionelle Rollenverteilungen herrschen, sind sie häufig ja die Hauptverdiener und die Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie sich hauptsächlich um die Versorgung von Kindern und vielleicht auch pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. Aber das, was der Mann trägt, ist natürlich auch die mentale Last, eben zum Beispiel funktionieren zu müssen, zum Beispiel durchhalten zu müssen, um eben die finanzielle Sicherheit sicherzustellen und um alles auch im Griff zu haben oder zumindest nach außen so zu wirken, als hätte er alles im Griff. Und das belastet natürlich dann wiederum die Männer mental. Also haben die meiner Meinung nach auch Mental Load zu tragen, halt nur auf eine andere Art.
Ja, genau. Also das sehe ich genauso. Das sehe ich wirklich genauso. Und ich würde für mich sagen, ich möchte das nicht pauschalisieren. Das ist mir ungerecht. Der andere Sache, was ich jetzt hier sehe, also Mental Load hat mit Gedankenüberfluss zu tun. Und Melanie, denkst du nicht, dass wir im Endeffekt selber schuld sind, wenn wir so viel denken. Egal, ob das Mann oder Frau ist.
Das finde ich einen tollen Gedanken. Oh, schon wieder denken. Aber ja, tatsächlich. Ich finde, das ist ein Gedanke, der ja erstmal die Tür aufmacht. Ne, worüber denke ich? Also da komme ich ja in die Selbstreflexion. Worüber denke ich eigentlich so den ganzen Tag nach?
Mhm.
Und wie viel lade ich mir da auch auf? Und wo setze ich ganz persönlich für mich die Grenze und sage, und an dieser Stelle bin ich vielleicht auch einfach gar nicht mehr bereit, da weiter drüber nachzudenken. Also ich habe so ein schönes T-Shirt, auf dem steht, not my monkeys, not my circus. Also nicht meine Affen, weil nicht mein Zirkus. Und das ist für mich manchmal wirklich so ein Gedankenstopp, wenn ich so merke, ich denke über alles Mögliche nach und habe inzwischen irgendwie so ein Kopf, der dreifach so breit ist wie ich selbst, mir dann bewusst zu machen, warte mal, was davon ist denn eigentlich meins und was davon gehört eigentlich zu jemand ganz anderem innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises oder vielleicht auch innerhalb des Jobs. Von daher finde ich diese Idee, darüber mal nachzudenken, worüber denke ich eigentlich den ganzen Tag so nach, total super.
Und ich habe tatsächlich vorher, war ich mit meiner Sky draußen, ne, Spaziergassi gehen, und ich habe ein bisschen an heutige Aufnahme eben von dieser Folge gedacht. Und dann habe ich gedacht, nee, Marjana, du gehst jetzt mit dem Hund raus. Und ich habe meine Beine beobachtet, wie die sich bewegen. Ich habe die Sky angeschaut. Und ich habe einfach so im Kopf gezählt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ne? Links, rechts. Und dann musste ich schmunzeln, weil ich habe einen Prozess gemerkt. Das ist jetzt vielleicht banal, einfach das so zu hören, dass ich so eine Gedanken hatte oder kaum Gedanken. Aber das konnte nur passieren in dem Moment, was du auch schon vorher gesagt hast, dass du Stopp sagst und dann bist du hier, wo du bist, mit dem, was du hast oder auch nicht hast, und Punkt. Und in diesem Sinne sehe ich wirklich so, dass wir, wenn wir overload sind mit Gedanken, da sind wir wirklich selber schuld. Und es ist notwendig, dass wir Mechanismen kennenlernen, um uns daraus rauszunehmen, weil es kann auch gefährlich sein, oder?
Ja, ja. Zu 100% kann das gefährlich sein, insbesondere ja für unsere psychische Gesundheit. Ne? Also wir haben ja in einer Folge schon lange her schon mal über das Thema Burnout gesprochen. Und also Mental Load und Mental Overload sind natürlich die besten Voraussetzungen, auch um in einen Burnout immer tiefer reinzurutschen und irgendwann dann auch zusammenzubrechen. Und deswegen finde ich es total wertvoll, dass du jetzt gerade ganz versteckt ja schon einen Lifehack geteilt hast, nämlich eben sich in Achtsamkeit zu üben. Also ist ja auch so ein großes Wort, da könnten wir ja schon gleich noch die nächste Folge drüber machen, über dieses Thema Achtsamkeit. Nur Achtsamkeit bedeutet ja nichts anderes, als mal ganz bewusst in diesem Moment jetzt zu sein und ganz bewusst in diesem Moment zu handeln. Und da geht es nicht um die großen Momente, sondern geht es eben genau um diese winzigen Momente, wie du ihn jetzt gerade auch beschrieben hast. Ich bin draußen zum Beispiel spazieren mit dem Hund und merke, da geht das da oben im Kopf die ganze Zeit ratter, ratter, ratter. Und dem bewusst ein Stoppschild zu setzen und zum Beispiel zu sagen, so, ich mache mir jetzt mal ganz bewusst, wo ich jetzt hier bin, was ich hier genau gerade tue und konzentriere, fokussiere mich mal genau auf das und nehme mal genau nur das wahr, was hier jetzt gerade ist. Also nicht das, was gestern war oder vor einer Stunde und auch nicht das, was in 10 Minuten oder in 3 Stunden sein wird, sondern nur das, was jetzt hier gerade ist. Und das ist zum Beispiel auch eine der, ja, wie ich finde, wertvollsten Übungen, um den Mental Load auch mal zu reduzieren, indem ich eben bewusst auch mal da oben das Karussell anhalte.
Da fällt mir gerade bei dieser Gelegenheit eine Idee noch anders, das zu stoppen. Ich war nämlich diese Woche mit 30 Leuten von einer Krankenkasse in einen Workshop und wir haben zusammen gelacht, 45 Minuten. Und das war auch, die haben alle gesagt, Marjana, wir waren total von diesem Alltag abgegrenzt, ne? Und die waren voll hier und jetzt. Also so wie alle da standen, alle hatten so große Augen und haben Lachen wieder anerkannt. Also so absichtliche Lachen, ne? Genau. Melanie, schau mal, wenn wir über Mental Load sprechen, was denkst du, womit hat das so richtig zu tun? Was ist Hintergrund, dass die Leute so denken, overdenken? Overdenken.
Also ich bin davon überzeugt, dass es mehrere Faktoren gibt, die dazu beitragen. Und einer davon ist mit Sicherheit, wie wir geprägt sind, also welche Rollenbilder wir auch selbst schon erlebt haben in unserer Kindheit und Jugend und welche Erwartungen an uns gestellt werden und wurden und mit welchem eigenen Rollenverständnis wir dann auch eben unterwegs sind. Und wenn ich mit dem Rollenverständnis unterwegs bin, ich muss an alles denken, weil sonst tut's ja kein anderer, dann werde ich ja wie selbstverständlich einfach auch mir genau diese Rolle selbst geben und diese Aufgabe selbstständig übernehmen und sie erstmal ja auch nicht hinterfragen. Ich glaube, auch das ist einer der großen Themenpunkte, ne, dass wir es, ja, ich behaupte jetzt mal, sehr verlernt haben in unserer heutigen Gesellschaft, auch mal in diese Selbstreflexion zu gehen und uns mal selbst zu hinterfragen, was mache ich hier denn eigentlich? Und ist das, was ich hier mache, wirklich gut für mich? Und ist das, was ich mache, auch genau das, was ich tun möchte? Also unabhängig eben von Rollenverständnissen, von Glaubenssätzen, von wie meine Mutter, also ja, wir wollen nicht das Fass aufmachen, was für ein Rollenbild meine Mutter für mich war, die tatsächlich ausschließlich Hausfrau und Mutter war, ne, und sich um alles tatsächlich zu Hause gekümmert hat, weil auf der anderen Seite ganz selbstverständlich mein Vater derjenige war, der für die Familie das Geld verdient hat. Und das werde ich mit Sicherheit nicht diese Erfahrung ganz alleine haben, als in den 70ern geborenes Mädchen in Westdeutschland, muss man in dem Fall ja bewusst dazu sagen, weil ne, dank der Wiedervereinigung haben wir ja auch kennengelernt, dass es da ganz große Unterschiede gibt in dem Rollenverständnis zwischen Ost und West damals.
Und auch in Polen, ne?
Ich wollte gerade sagen, wie ist das bei dir gewesen in deiner Kindheit und Jugend in Polen?
Ja, das war genauso, wie du beschrieben hast. Das ist diese typische Familienbild 70er Jahren, wo die Mutter zu Hause ist und der Vater geht arbeiten, arbeitet hart, kommt nach Hause, muss sich erholen, wird bekocht und es ist schon alles vorbereitet. Der muss wirklich sich nicht mehr geben irgendwie, weil es ist alles erledigt und der muss am nächsten Tag wieder arbeiten und das ist genau dieser Stereotyp in dem Fall. Gibt es auch, ne, in Deutschland Stereotypen.
Na klar, ja. Und das, also ich habe mal einen Ausschnitt gesehen aus einem Buch aus den 1960ern, wo genau eben, ne, der Hausfrau Tipps an die Hand gegeben wurden, wie sie die ideale Hausfrau ist. Und da standen dann eben diese Dinge drin, die wir auch in den 70ern und 80ern noch selbst erlebt haben von unseren Müttern, ne, dass die sich zu Hause um alles kümmern und alles schon vorbereitet haben, dass wenn der Mann erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt, dass er dann sich um nichts mehr zu Hause kümmern muss. Was in dem damaligen Rollenverständnis ja auch vollkommen richtig war, weil die Frau auch viel, viel mehr Raum eben dafür hatte, sich um diese Dinge ausschließlich zu kümmern. Was ich sehr lustig fand in diesem Ausschnitt aus diesem Buch, stand dann auch sowas wie, und bevor der Ehemann nach Hause kommt, waschen Sie den Kindern nochmal das Gesicht und kämmen Sie ihnen das Haar. Und selbst tragen Sie etwas Ansprechendes für Ihren Mann. Ja, also da erkennt man ganz viel, wie war das Rollenverständnis damals. Und also, Entschuldigung, die 1960er sind jetzt dann doch schon ein bisschen länger her. Und da ist für mich, glaube ich, auch noch so eine große Schaltstelle, dass wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal, selbst auch dafür verantwortlich sind, diese Rollen ja mal neu zu definieren und eben zu sagen, ich bin eben, also jetzt tatsächlich ich, Melanie Bangert, bin eben nicht die typische Hausfrau und Mutter. Ganz im Gegenteil. Ja, ich bin eine selbstständige Unternehmerin. Ich habe mein eigenes Solo-Unternehmen. Ich habe meine Aufträge und ich habe parallel dazu eine Familie und einen Ehemann und Freunde und Hobbys und was man sonst noch so alles in seinem Leben hat. Und gleiches gilt auf der anderen Seite genauso auch für meinen Mann, der genauso selbstständig ist, der genauso eine Firma zu leiten hat, der genauso seine Familie zugleich auch noch hat, der genauso Hobbys hat, der genauso Freunde hat. Und da denke ich, ist dieser Punkt, an dem wir nochmal ernsthaft drüber nachdenken dürfen, wie wollen wir es denn eigentlich gestaltet haben? Also welches Rollenverständnis will ich denn für mich und meine Zukunft haben? Und da ist, glaube ich, da clashen irgendwie gerade so Themen aufeinander, die ich manchmal als junge Erwachsene aus den 1990ern gar nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, wie geht es dir?
Das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Weil ich bin auch eher diese Rebelle. Vielleicht war ich mal tatsächlich, als die Kinder noch klein waren, da war ich vielleicht dieser typische Stereotyp von Frau zu Hause und mit Kindern. Aber ganz schnell bin ich da raus. Also als ich das gemerkt habe, dann habe ich mich selbst gerettet, sage ich so, wo ich gesagt habe, nee, also so ein Leben möchte ich nicht haben. Das habe ich schon damals gewusst. Und deswegen hat sich wahrscheinlich auch mein Leben so weiterentwickelt, wie es gerade ist. Und jetzt, wo die Kinder auch erwachsen sind und nicht mehr bei uns wohnen, da bin ich noch freier und ich sehe diese Berechtigung bei uns zu Hause noch wichtiger als je zuvor, weil im Endeffekt sind wir jetzt nur zu zweit. Ne? Ich denke auch, ich weiß es nicht, wie du das siehst, das interessiert mich auch. Denkst du nicht, dass mit dem, oder ich denke so, nicht denkst du auch, diese Mental Load auch viel mit Perfektionismus hat und mit dieser Gedanke, ich möchte die Kontrolle nicht verlieren.
Und die ganz kurze Antwort ist ja. und jetzt teile ich mal, was da drumherum in meinem Kopf für Gedanken auftauchen, dass ich nämlich selbst mich auch genau an dieser Stelle erwischt habe, vor jetzt dann 2 Jahren ungefähr oder vielleicht sogar auch schon vor 2,5. Dieses Streben danach, eben nicht nur eine gute selbstständige Unternehmerin zu sein, sondern ich wollte dabei auch noch die perfekte Mutter sein. Ich wollte dabei auch noch die perfekte Ehefrau sein, natürlich auch die perfekte Freundin. Wollte dann auch noch perfekt für mich selbst gesorgt haben. Ich habe mich da ganz extrem erwischt und so geht es vielleicht ja auch, ne, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, dir ja womöglich auch als in dem Fall wirklich Hörerin, sage ich mal ganz bewusst. Ich bin dem Ganzen nämlich, glaube ich, sehr arg aufgesessen, dass ja genau das uns immer vermittelt wird über die sozialen Medien. Weil da ist es ja alles super ausgesucht und alles kuratiert, was wir zu sehen bekommen. Und da ist dann die Frau, die offensichtlich alles in ihrem Leben zu 100% gemanagt bekommt, was dann irgendwie für so ein Gesamtleben 500% macht. Und die Wahrheit ist ja, ich habe halt 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und diese 24 Stunden muss ich entscheiden, wie ich sie aufteile. Und da fällt das ein oder andere auch mal hinten runter. Und ne, wer zum Beispiel bei uns schon mal im Alltag hier zu Besuch war, der weiß ganz genau, hier steht manchmal tagelang die Wäsche auf dem Wäscheständer, weil keiner Zeit hatte, sie abzunehmen. Hier ist es nicht unbedingt immer super sauber, dass man vom Fußboden essen könnte. Und hier gibt es manchmal auch schlicht und ergreifend zum Abendessen irgendetwas aus irgendeinem Fastfood oder Schnellimbiss, weil keiner mehr Energie und Lust hat, Essen zu kochen.
So.
Und so ist es. Punkt. Also, ne, und ich habe dann, als ich das begriffen habe, für mich auch ganz bewusst entschieden, so ist es. Und ich lege fest, wo sind jetzt gerade die Prioritäten? Und natürlich muss ich auch immer ein bisschen darauf achten, dass nicht irgendwas absolut und final hinten runterfällt. Nur manchmal ist es halt eben so, dass ich, ja, weiß ich nicht, aussehe wie ein Schlumpf am Wochenende, weil ich die Energie nicht habe, mich auch noch adrett herzurichten für meinen Ehemann und den Kindern vorher noch mal kurz das Gesicht gewaschen zu haben und die Haare gebürstet zu haben. Und inzwischen kann ich da natürlich auch sehr gut drüber lachen und das sehr amüsiert sehen. Eine Zeit lang war es aber eben genau nicht so. Und das ist das, wo ja die Einladung, glaube ich, für jeden, ob egal, ob männlich, weiblich oder divers, da ist, für sich im Leben zu gucken, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und da hilft, glaube ich, also das ist jetzt so meine Frage direkt an dich. Meinst du, es helfen da solche Schuldzuweisungen, wie sie ja jetzt in diesem öffentlichen Diskurs auch oft passieren, dass Frauen da stehen und, ich sag jetzt mal so ein bisschen übertrieben, die Keule schwingen und den Männern die Schuld geben, während die Männer den Frauen die Schuld geben? Denkst du, das ist hilfreich?
Nein, absolut nicht. Also definitiv nicht. Ich glaube, grundsätzlich Schuldige zu suchen, das ist schon ganz falscher Weg.
Was wäre die bessere Variante?
Einfach offen drüber sprechen, was verändert sein soll und nicht eine, wenn jemand auf den anderen mit dem Finger zeigt, dann zeigt er mit 3 Fingern auf sich selbst. Und dieses, was du auch schon vorher schön gesagt hast, es geht um Selbstreflexion und zu sagen, ja, ich brauche keine Schuldigen. Ich bin selber schuld, wenn ich da drin bin und in meine, ja, Bewusstsein und auch Vorsorge für mich ist mir wichtig, mich von dieser Mental Load zu befreien. Und wie ich das mache, kann ich nur ich wissen im Endeffekt. Das ist auch ein sehr schönes Thema für Coaching übrigens.
Ja. Ja, ich hatte tatsächlich auch schon Coaching-Klientinnen, wo wir genau über dieses Thema Mental Load gesprochen haben und was da aus der positiven Psychologie, finde ich, super wirksam ist, ist das Arbeiten mit Stärken,
ja.
Weil jeder bringt ja in eine Beziehung oder auch in ein Familiensystem seine unterschiedlichen Stärken mit und der eine kann vielleicht besonders gut tatsächlich das große Ganze im Überblick behalten und der andere ist total super darin, Dinge umzusetzen. Und was spricht denn dann dagegen? Also ich habe ja zum Eingangs gesagt, ne, ich sei ein bisschen neidisch darauf, dass es bei euch so sehr gleichberechtigt funktioniert und bei uns funktioniert es häufig so, dass ich meinem Mann sage, was er tun soll und er tut es dann und ich behalte den großen Überblick. Nur auf der anderen Seite ist es tatsächlich vielleicht, wenn ich mit den Stärken der einzelnen Personen arbeite, genau das Optimale für diese Konstellation von Personen, weil eben der eine gut den Überblick behält und der andere gut umsetzen kann. Oder weil der eine ruhig bleibt, wenn es wild wird und der andere aber eher der spontane Typ ist und sehr flexibel reagieren kann auf solche wilden Phasen. Und da ist tatsächlich Stärkenarbeit eine total tolle Sache.
Ja.
Also auch selber für sich übrigens zu wissen, was sind denn eigentlich meine Stärken?
Ja. Ja, definitiv. Und dann sich zu ergänzen und nicht irgendwie dominieren zu wollen in irgendwelchen Bereich, der vielleicht für mich gar nicht so angenehm ist. Warum? Nur um Harmonie zu behalten oder, ne? Also da können wir uns schon wirklich die Frage stellen, ist mir das auch wert?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ne? Und das ist auch die Frage tatsächlich, wie viel trage ich vielleicht auch dazu bei, mit meiner Art, die Dinge anzusprechen. Also, ne, wenn ich halt zu meinem Mann hingehe und sage, kannst du mir helfen, dann sieht er sich auch nur in der Verantwortung jetzt, mir bei dieser einen Sache zu helfen. Und wenn ich aber hingehe und sage, sag mal, wie können wir das denn jetzt aufteilen, ne, diese unterschiedlichen Aufgaben? Also bei uns ist es tatsächlich, ne, wir finden beide es nicht so super attraktiv, die Wäsche zusammenzufalten und aufzuräumen. Und wir finden es auch nicht so super attraktiv, den Staubsauger durchs ganze Haus zu zerren. So, und jetzt gibt es also zwei Aufgaben, auf die zwei Menschen nicht so richtig Bock haben. Und dann ist es total klug, ne, miteinander ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, wie teilen wir das jetzt auf? Und meistens ergibt es sich dann so, dass, ne, der eine macht die eine Aufgabe, der andere macht die andere Aufgabe. Und wenn wir Glück haben, dann ergibt sich beim nächsten Mal zufällig so, dass wir die Aufgaben miteinander tauschen und so nicht jeder immer wieder die identische Aufgabe übernimmt und dadurch dann irgendwann genervt ist, weil er sagt, immer muss ich hier staubsaugen. Ne? Also auch Sprache macht da ganz viel Realität.
Ja, und frei sprechen zu dürfen, also wirklich diese Bedürfnisse auszusprechen, spricht psychische Sicherheit haben, ohne, egal ob das jetzt Kontext Familie oder auch Arbeit ist, wo wir einfach Sachen aussprechen dürfen, die uns nicht passen, ohne Angst zu haben, dass wir da bestraft werden, weil wir das angesprochen haben. Also da ist Umfeld auch wichtig, ne? Dass alles ja gut umsetzbar ist.
Super wichtig, super wichtig. Was du ansprichst jetzt auch, ne, ist ja auch jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit auch ganz wichtig, weil da kommen ja dann ganz oft auch noch die Erwartungen von außen dazu. Also ich kenne das persönlich, dieses Thema nicht, kenne es aber aus meinem Freundeskreis ganz vielfältig, dass da ja dann auch noch die Erwartungen von den eigenen Eltern und von den Schwiegereltern erfüllt werden müssen und wir müssen dann auch noch zu, was weiß ich, zu irgendeiner Großtante oder zu sonst irgendwelchen entfernten Verwandten, weil wir da jedes Jahr hingefahren sind und es macht ganz furchtbar viel Stress und es macht auch ganz viel furchtbar. Ganz, ganz viele Konflikte in der Familie. Und wenn ich dann manchmal da stehe, weil ich das halt eben nicht kenne aus unserer Familie und dann diese ganz blöde Frage stelle, ja, aber wieso macht ihr das denn dann eigentlich? Was glaubst du, was dann oft die Antwort ist, die ich höre?
Ja, wahrscheinlich wissen die auch selber nicht, oder?
Genau.
Weil wir schon immer so gemacht haben. Das konnte
genau.
Die zweite Variante sein.
Ja, ne? Also entweder weiß ich auch nicht so genau oder eben, ja, weil wir es doch schon immer so gemacht haben. Wir waren doch schon immer, keine Ahnung, am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Tante Lieselotte. Okay, ja, und da ist dann oft die Frage, wie viel psychologische Sicherheit habe ich in diesem Gesamtfamiliensystem auch eben vielleicht das mal zu verändern und zu sagen, Mensch, was haltet ihr denn davon, wenn wir es mal ganz anders ausprobieren. Und wenn wir es dann doof finden, können wir ja immer noch wieder zurück auf das bisherige. Aber lass uns doch mal was probieren. Und lass uns doch mal gucken, wie es wird. Könnt ja geil werden.
Genau. Ne, das ist sehr gute Idee. Auch eben das offen, sowieso offen anzusprechen, ist immer die beste Variante von allem.
Absolut. Ja. Und auch eben ja, die Erwartungen vielleicht mal runterzuschrauben. Also ich kann noch eine sehr amüsante Geschichte erzählen aus meiner Familie. Das liegt jetzt auch schon eine ganze Zeit lang zurück. Da hatte ich vor Weihnachten richtig viel um die Ohren und war eh schon im Stress, weil ich so viele Termine noch abzuarbeiten hatte und habe mir dann noch selbst Stress gemacht, dass ja noch der Baum aufgestellt werden muss und der geschmückt werden muss und, und. Und dann war es für mich eine in dem Moment eher aufrüttelnde und aufwühlende Situation, dass plötzlich mein Mann als auch unsere jüngste Tochter, die ja jetzt noch die letzte ist, die zu Hause wohnt, beide sagten, also mal ganz ehrlich, wegen uns machst du das nicht, das weißt du hoffentlich, das machst du alles nur wegen dir.
Und dann waren Augen breit auf.
Oha, ja. Und ich war auch erstmal, also ne, jetzt kann ich das so als interessante, amüsante Geschichte erzählen. Ich war auch erstmal nicht bereit, das so anzunehmen. dass ich das ja hauptsächlich wegen mir mache. Ne? Natürlich, als ich dann mal mir den Raum gegönnt habe, da mit mir in die Selbstreflexion zu gehen, habe ich festgestellt, ja, ich mache es hauptsächlich wegen mir. Und wenn ich es nicht hinkriege, es zu machen, naja, dann ist es auch an mir zu entscheiden, entweder ich lasse es weg oder ich bitte vielleicht jemand anderen, es zu übernehmen.
Sehr gut.
Ja. Aber das fand ich auch spannend.
Ich kann mir so eine Situation gut vorstellen, wenn du auf einmal mit so einer Frage, so eine direkte, gnadenlose Frage konfrontiert bist und denkst du, hä? Echt jetzt?
Ja.
Ja, spannend.
Ja. Ja, sag, wie machst du es denn eigentlich in deinem Alltag jetzt so vor Weihnachten? Wie vermeidest du diese mentale Last, diese Überperfektion, dieses alles super toll hinkriegen?
Ich denke, das habe ich auch witzigerweise so seitdem ich mich, was für eine Überraschung, mit positiver Psychologie beschäftige, haben sich sehr viele Sachen verändert. Und ich konzentriere mich auf hier und jetzt, mit vielleicht ganz kleinen Ausblick auf die Zukunft, aber wirklich auch nicht so weit. Ich lehne mich nicht aufs Fenster so weit, wo ich, keine Ahnung, in Monaten oder so plane, nur wirklich diese kurzfristige, keine Ahnung, eine oder zwei Wochen plane, und sonst bleibe ich wirklich hier und jetzt. Und so wie wir schon vorher besprochen haben, Achtsamkeitsübungen, Lachen, Meditationen oder einfach schlafen gehen, um Kopf frei zu bekommen. Also ich schlafe mega gut. Ich kann das wirklich super, und ich denke, die Leute, die so mental overloaded sind oder loaded, die haben auch mit Schlafproblemen. Also da kommen andere Faktoren, so körperliche Faktoren, die wahrscheinlich damit gar nicht verknüpfen, aber es ist dann tatsächlich die Grund, warum denen auf einmal so geht. Und ja, also ich achte auf mich. Meine große Welt ist auch Selbstliebe, und ich sehe das auch nicht als Egoismus. Ich meine das wirklich ernst, und das lebe ich jeden Tag auch.
Mhm.
Wie ist das bei dir?
Ich würde jetzt gerne erst noch mal ganz kurz das aufgreifen mit dem gesunden Egoismus, weil das finde ich noch mal einen super wichtigen und spannenden Impuls auch, ne? Sich ja auch mal selbst wichtig zu nehmen. Und jetzt reden wir nicht über, ich überhöhe mich über alle, sondern ich nehme einfach mich als Person wichtig und gehe gut mit mir um. Das finde ich total wertvoll auch, ne? Da sich mal ein paar mehr Momente des Reflektierens zuzugönnen.
Ja, und gleichzeitig hat das auch mit dem Wirkungsgrad zu tun. Warum soll ich mich über irgendwas ärgern oder nachdenken, worauf ich keinen Einfluss habe? Also ich mache das bei mir, auf was ich bei mir auch Einfluss habe. Und das schafft wirklich die Befreiung von Overload. Wie ist das bei dir jetzt aber?
Ja, seitdem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und dazu sogar auch schon mal einen Vortrag als auch einen Workshop geben durfte, habe ich mich dann auch noch weitergehend mit diesem Thema beschäftigt. Also nicht nur auf diesem, was aktuell sich gut nach draußen transportieren lässt, weil wir da ja irgendwie, weiß ich nicht, ein Schild hochhalten können, dass die Frauen 4 Stunden pro Tag Care-Arbeit machen und die Männer machen nur 2 Stunden und vielleicht noch bis zu 3 Stunden Care-Arbeit. Sondern ich tatsächlich in meinem ja sehr ganzheitlichen Denken mir überlegt habe, ja, wie ist es denn, wenn ich es mal ganzheitlich betrachte? Und ja, sind nur Frauen betroffen oder sind auch Männer betroffen? Und was sind denn die Faktoren, die dazu beitragen? Habe ich natürlich mich damit ja nicht nur für die Wirkung nach außen beschäftigt, sondern habe mich da auch mit der Wirkung nach innen beschäftigt und habe für mich tatsächlich ja eine ganz intensive Achtsamkeitspraxis auch entwickelt, so wie du es jetzt gerade auch schon erzählt hast, dass ich zum Beispiel in den Tag immer, egal was kommt, reinstarte mit 15 Minuten Zeit, die nur mir gehören. Und in diesen 15 Minuten mache ich auch nicht irgendetwas, was den Tag organisiert, sondern in diesen 15 Minuten mache ich zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung oder ich mache eine Meditation und beschäftige mich erstmal nur damit, mal bei mir einzuchecken und mal bei mir zu gucken, was brauche ich heute für den Tag, damit er am Ende des Tages für mich ein guter Tag war und was ist mir heute an diesem Tag wichtig? Und wenn ich zum Beispiel schon weiß, der Terminkalender ist von oben bis unten voll mit Terminen, dann ist mir an diesem Tag besonders wichtig, regelmäßig Pausen zu machen. So ist es bei mir.
Ja, da geht es dir bestimmt auch super gut damit, oder?
Ja, und also was verrückt ist und aber an der anderen Seite doch nicht verrückt, ist, dass mein Leben dadurch deutlich leichter geworden ist. Also nicht nur gedankenleichter, weil ich weniger Gedanken hin und her bewege, sondern auch Leichtigkeit im Sinne von, dass ich mich tatsächlich als Person leichter fühle und so leichter auch in den Phasen durchkomme, in denen es vielleicht auch ein bisschen verrückter ist. Ne? Also zum Beispiel hatte ich einen sehr verrückten Herbst mit sehr, sehr vielen Terminen, die alle toll waren und die alle auch sehr sinnerfüllt waren und trotzdem natürlich ganz viel Energie von mir gefordert haben. Und damit ist ganz klar, dass zum Beispiel die bevorstehende Weihnachtspause bei mir mit ganz viel Fokus auf mich und meine Regenerationsbedürfnisse sein wird.
Sehr gut, das klingt doch, das ist ein super schönes Ausblick.
Ja, was würdest du denn Paaren, also ne, egal ob jetzt gleichgeschlechtliche Paare oder Paare aus Männern und Frauen, was würdest du denen mitgeben jetzt für diese Vorweihnachtszeit, wie sie gut damit umgehen können, wenn sie noch nicht da sind, wo wir inzwischen sind und eine gute Achtsamkeitspraxis entwickelt haben?
Ja, vieles haben wir schon besprochen. Im Endeffekt, das war schon versteckt hier in unserer Diskussion, in unserer Folge. Aber so zusammengefasst, was ich da empfehlen würde, ist auf jeden Fall so ein Check-in. Vielleicht sogar wochentlich oder je nach Möglichkeiten, das kann auch alle 2 Wochen passieren, um zu wirklich fragen, aber wirklich auch zuhören dabei, fragen und zuhören, was beschäftigt dich gerade, um wirklich abzuholen, wo dein Partner gerade steht. Und vielleicht traut er sich gar nicht drüber sprechen, wenn du nicht fragst. Also wenn du diesen Raum aufmachst, kannst du bestimmt Wunder, also diese Räumlichkeiten können Wunder wirken. Oder genauso wie du schon auch vorher angesprochen hast, die Aufgaben nach Stärken zu sortieren und zu vergeben. Und vielleicht eben mit dieser Option, die auch mal auszutauschen, um das vielleicht nicht so langweilig dauerhaft zu halten, nur wirklich in die andere Rolle mal zum Ausprobieren reinschlüpfen. Genau, das wären solche Sachen. Hast du noch was zum Ergänzen zu dem Thema?
Mir ist gerade ein spannender Gedanke gekommen, als du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast, dass ja dieses Miteinander ins Gespräch kommen ja noch einen weiteren großartigen Effekt hat, nämlich dass es auch noch die Verbundenheit stärkt zueinander.
Ja.
Also dass wir mehr Verständnis auch füreinander entwickeln können, wenn der eine gerade so wirkt, als wäre er, keine Ahnung, überall mit seinen Gedanken, nur nicht hier zu Hause. Wenn ich da in die Verbundenheit gehe und mich wirklich interessiere, ne, was beschäftigt dich denn gerade, kann mir das ja ein ganz großes Verständnis schenken für den anderen und kann mir auch noch die Möglichkeit schenken, dem anderen vielleicht Unterstützung anbieten zu können.
Doch, das ist wieder sehr schöne Folge gewesen, meine Liebe. Wir hoffen, es hat nicht so viel zum Nachdenken bewegt. Also ich würde mir wünschen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eher diese Tipps ausprobieren und die einfach mitnehmen und schauen, wie die sie in eigene Leben integrieren können. Das wäre so mein persönlicher Wunsch.
Für den Weihnachtszettel?
Weihnachtszettel, ja. Ja, und ja. Ich wünsche uns natürlich auch allen ruhige Weihnachten und auch sehr, sehr ausgewogene Gedanken um das herum.
Ich habe auch noch einen Wunsch, also gar nicht für mich, sondern auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich, dass ihr Mut habt, mal was anderes zu probieren, was Neues zu probieren und einfach auch mal über die Dinge offen und ehrlich miteinander ins Gespräch zu gehen und dann euch überraschen lasst, was da vielleicht für kleine, wunderbare Momente drin versteckt sind.
Wow, das ist ein sehr schönes Abschluss.
Na dann, machen wir die Klappe zu.
Yes.
Und das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.